SRF 3.
Die Schweizer Fußballnazi bekommt neu einen Manager. Hilft das gegen Kommunikationsschlappen wie jene um den Doppeladler? Und der Weltfußballverband lebt über seine Verhältnisse. Warum gibt die FIFA unter Präsident Infantino mehr Geld aus als vorher? Eine gelbe Welle überrollt Frankreichs Regierung. Wie kann der Präsident die Straßenproteste der gelben Gilets beruhigen? Antworten jetzt im Info 3. Im Studio ist Isabel Meissen. Ja, der Schweizerische Fußballverband erfindet sich neu. Nach der Doppelaffäre um Doppeladler und Doppelbürger an der WM möchte er seine Strukturen so anpassen, dass weniger kommunikative Fehler passieren und dass die Nationalmannschaft professioneller betreut wird. Sie soll zusätzlich zu Trainer Petkovic einen sportlichen Leiter bekommen, einen Manager, dies gemäß Expertenvorschlägen. Ich habe Sportredaktor Marcel Melcher gefragt, was soll diese Funktion sportlicher Leiter genau bringen?
Das soll im Vergleich zu heute einen vollamtlichen Chef rund um die Nationalmannschaft platzieren. Dieser Chef mit Kompetenzen, auch Weisungskompetenzen an den Trainer, der sich wirklich auch voll und ganz um das Ganze kümmern kann und nicht so wie heute jeweils kurz vor dem Zusammenzug zur Nationalmannschaft trifft und dann praktisch so als halb freiwilliger Funktionär tätig ist, sondern vollamtlich und auch von der Kompetenz her sehr hoch angesiedelt.
Ein zweiter wichtiger Punkt, die Kommunikation soll zweigeteilt werden. Die Nationalmannschaft hätte dann eine eigene, unabhängig von der des Verbandes. Hilft das gegen solche Kommunikationsgaus, wie es sie gab, eben zum Beispiel bei der Doppeladler-Affäre?
Weil die Ansprüche an die Kommunikation über die Jahre immer grösser geworden sind, denke ich schon, dass das sehr hilfreich sein wird, wenn hier eine Person voll und ganz sich um die Nationalmannschaft kümmern kann. Der ist dann sehr nahe an der Problematik dran, sehr nahe an den Medien, sehr nahe auch an den Ansprüchen der Spieler an das Ganze. Und weil er sich wirklich nur um das kümmern kann, dürfte er auch vom Standing her eine andere Position haben als heute. Also ich bin mir sicher, dass das sehr positiv wird.
Der Bericht ortet strukturelle Probleme. Kann man das auch so interpretieren? Demnach hat von den Personen niemand Fehler gemacht.
Nein, das kann man nicht. Aber Bernhard Häusler hat heute klar ausgedrückt, dass es hier in seinem Bericht überhaupt nicht um die Verfehlungen Einzelner geht. Man hat ja in der Vergangenheit auch Konsequenzen gezogen, indem nämlich CEO des Fußballverbandes Alex Mierscher gehen musste, weil er eben diese Doppelbürgergeschichte ins Leben gerufen hat, unmotiviert. Also da hat es schon Verfehlungen gegeben. Aber um die einzelnen Verfehlungen geht es heute nicht mehr. Man will hier wirklich in die Zukunft blicken und Strukturen schaffen, die dann eben solche Fehler verhindern. Helfen.
Und mit diesen Neuerungen, die jetzt geprüft angeschaut werden, würde dann zum Beispiel eine solche Doppeladler-Affäre nicht mehr passieren können?
Das kann man überhaupt nicht ausschließen. Also die gesellschaftlichen Probleme wird die neue Struktur mit Sicherheit nicht entfernen oder auflösen. Die sind nach wie vor vorhanden. Und man hat auch gesehen, in Deutschland haben die bereits professionellere Strukturen. Das hat aber nicht verhindert, dass die große Geschichte mit dem türkischstämmigen Nationalspieler ins Rollen gebracht wurde und dass dann große Problematik auch in der Gesellschaft war, rund um den Fußball. Diese Probleme kann die neue Struktur nicht lösen.
Informationen von Sportredaktor Marcel Melcher. Und jetzt ins Nachrichtenstudio zu Maybrit Horlacher. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez will dem Brexit-Vertrag zwischen der EU und Großbritannien doch noch zustimmen.
Man habe sich in der Gibraltar-Frage geeinigt, sagte Sanchez in einer Rede am spanischen Fernsehen. Damit kann das Sondertreffen der EU-Staats- und Regierungschefs zum Brexit morgen wie geplant stattfinden. EU-Ratschef Donald Tusk hat offiziell die Einladung dazu veröffentlicht. In der Stadt Basel haben am Nachmittag mehrere Kundgebungen stattgefunden. Zum einen versammelten sich rund 50 Rechtsextreme auf dem Messeplatz, um gegen den UNO-Migrationspakt zu demonstrieren. Zur bewilligten Kundgebung aufgerufen hatte unter anderem die Partei nationalorientierter Schweizer PNOS. Daneben gab es zwei Gegendemonstrationen, eine bewilligte und eine unbewilligte. An diesen nahmen insgesamt rund 2000 Personen teil, wie die SRF-Regionalkorrespondentin berichtet. Die Polizei trennte die Rechtsextremen und die Gegendemonstranten. Vereinzelt setzten die Beamten Gummischrot ein. Bei einer weiteren Kundgebung auf dem Theaterplatz in Basel demonstrierten mehrere hundert Personen gegen den geplanten Abbau von 2000 Stellen bei Novartis. Sie forderten den Pharmakonzern auf die Massnahme zu verzichten. Österreich hat eine neue Oppositionsführerin. Die Delegierten der SPÖ wählten die 47-jährige Pamela Rendi-Wagner an die Spitze ihrer Partei mit fast 98% der Stimmen. Es ist das erste Mal in der 130-jährigen Geschichte der Sozialdemokraten in Österreich, dass eine Frau die Partei anführt. 2017 war Rendi-Wagner Gesundheitsministerin Österreichs. Die Ärztin folgt auf den Ex-Kanzler Christian Kern, der sich im Oktober aus der Politik zurückgezogen hat. Bei den Kommunalwahlen in Taiwan hat die Regierungspartei eine Niederlage erlitten. Sie holte lediglich in 6 der insgesamt 22 Städte und Regionen eine Mehrheit, berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen kündigte an, das Amt als Chefin der Fortschrittspartei DPP abzugeben. Sie wolle aber Präsidentin bleiben, sagte sie in einer Fernsehansprache. Die China-Kritikerin ist seit 2 Jahren im Amt. Die Kommunalwahlen gelten als Stimmungstest für die Präsidentin. Das Wetter. Morgen Sonntag liegt im Norden vielerorts Hochnebel mit einer Obergrenze bei 900 Metern und kaum mehr als 4 Grad. Der Nebel löst sich nur stellenweise auf. Am Sonntagabend breitet er sich bis in die Alpen hinein aus. Über dem Nebelmeer ist es oft sonnig, nur wenig Sonne dagegen gibt es im Süden, dafür bis zu 10 Grad.
Info 3 Abend.
Rauch über Paris. Wieder protestieren in Frankreich zehntausende Menschen in gelben Gilets gegen steigende Benzinpreise. Allein in Paris heute 8000. Mit der Polizei lieferten sie sich stundenlange Straßenschlachten. Über den Champs-Élysées war die Luft zeitweise schwarz. Und das, obwohl die Behörden vorher von dem Aufmarsch wussten und Frankreich ja erfahren ist mit Streiks und Demos. Frankreich-Korrespondent Daniel Voll in Paris. Warum ist die Sache eben trotzdem eskaliert?
Das liegt zum einen am Charakter dieser Bewegung, die nicht wirklich organisiert ist, sondern sehr dezentral funktioniert. Die Regierung hat eine Demonstration auf dem Champ de Mars beim Eiffelturm bewilligt. Aber wir lassen uns doch nicht vorschreiben, wo wir in unserem Land demonstrieren wollen, sagen die Leute in den gelben Westen. Und dann haben sich in Paris wohl auch viele gewaltbereite Demonstranten unter die Menge gemischt, mit Erfahrungen in Straßenkämpfen und die der Polizei auf den Champs-Élysées dann tatsächlich stundenlang Straßenkämpfe geliefert haben.
Jetzt gibt es auch Vorwürfe, dass die Opposition die Proteste befeuert, unterstützt, um der Regierung zu schaden. Ist da etwas dran?
Innenminister Christoph Castaner hat das heute behauptet. Er hat insbesondere die Chefin des Rassemblement National, Marine Le Pen, beschuldigt, was sie umgehend empört dementiert hat. Sie habe nie zu Gewalt aufgerufen. Aber natürlich hat die Opposition bereits vor Beginn der Proteste vor einer Woche versucht, die Bewegung zu vereinnahmen. Was sich die Gilets jaunes aber ausdrücklich verbeten haben, so haben sie zum Beispiel mehrmals bekannte Politiker wieder heimgeschickt, die sich bei Barrikaden mit ihnen solidarisieren wollten.
Diese Proteste halten sich jetzt seit einer Woche, dieser gelben Gilets. Es ist viel Druck drin zu spüren. Gibt es Anzeichen, dass Präsident Macron ihnen irgendwie entgegenkommt, den gelben Westen?
Präsident Macron hat bisher unglücklich agiert. Wahrscheinlich hat er die Protestbewegung unterschätzt, die Wut in breiten Kreisen der Bevölkerung, vor allem auf dem Land. Jetzt muss er zur Kenntnis nehmen, dass rund 3/4 der Bevölkerung diese Bewegung tatsächlich immer noch unterstützen. Auch, dass er keine Gesprächspartner hat, das macht es für ihn schwierig. Das hat sich Präsident Macron aber auch selber eingebrockt. Er hat von Beginn weg immer gesagt, ich rede direkt mit der Bevölkerung und nun fehlen ihm Gesprächspartner, wie das zum Beispiel in anderen Fällen die Gewerkschaften gewesen sind. Präsident Macron hat vor den Protesten versucht, die Bewegung mit kleinen Gesten zu beruhigen, zum Beispiel mit Benzingutschriften für kleine Einkommen oder Prämien für Autobesitzer, die auf ein Fahrzeug umsteigen, das weniger Schadstoff ausstößt. Das hat bisher überhaupt nichts geändert. Nun will er es kommende Woche offenbar nochmals versuchen. Ob ihm das gelingt, ohne dass er auf die Erhöhung der Treibstoffsteuer verzichtet, ist fraglich. Genau dies hat Macron aber bisher ausgeschlossen.
Da bleiben wir also gespannt. Dran live aus Paris war das Daniel Voll.
Info 3 Abend.
Und jetzt geht es um Geld. Geld, das der Weltfußballverband FIFA gern hätte. Jüngst wurde bekannt, dass es bei der FIFA Pläne gibt, die Rechte für Fußballturniere zu verkaufen für 25 Milliarden Franken. Dieses Geld käme dem Verband äußerst gelegen, denn unter Präsident Gianni Infantino gibt er mehr Geld aus als je zuvor. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti.
Die Wahl von Gianni Infantino zum FIFA-Präsidenten hat sich für die über 200 Landesverbände gelohnt. Neu erhält jeder von ihnen 1,25 Millionen Dollar pro Jahr. Das ist fünfmal so viel wie noch zu Zeiten von Sepp Blatter. Hinzu kommen jährlich 10 Millionen für jeden der 6 Kontinentalverbände. Doch Gianni Infantino setzten die Zuwendungen unter Zugzwang, sagt Roland Rino Büchel, der früher in der Marketingabteilung der FIFA gearbeitet hat und für die SVP im Nationalrat sitzt.
Es ist klar, Wahlkampf macht man mit mehr Geld verteilen. Das hat Herr Infantino gemacht, versprochen und jetzt muss er halten.
Bisher hat Infantino gehalten, allerdings zu Lasten der finanziellen Reserven des Weltfußballverbandes. Diese sind gemäß dem FIFA-Finanzbericht geschmolzen von 1,4 Milliarden Dollar im Jahr 2015 auf 930 Millionen Ende des vergangenen Jahres. Nur dank der Weltmeisterschaft diesen Sommer in Russland werde die FIFA über die vergangenen 4 Jahre gesehen schwarze Zahlen schreiben, gibt Büchel zu bedenken.
Es scheint schon so zu sein, dass wegen dem vielen Geld, das versprochen wurde, weniger vorhanden ist und dass es in der Kasse enger wird.
Enger könnte es vor allem auch ab dem kommenden Jahr werden. Von 2019 bis 2022 sollen die Abgaben an die Verbände nochmals um einen Fünftel steigen, heißt es im Finanzbericht. Auch die Entwicklungs- und Ausbildungsprogramme sollen deutlich mehr Geld erhalten. Damit macht sich Infantino zwar viele Freunde und erhöht die Chancen auf seine Wiederwahl im kommenden Jahr. Im Gegenzug ist er aber auch auf deutlich lukrativere Verträge für die Fernseh- und Marketingrechte angewiesen.
Wenn man höhere Summen will, dann muss man ja auch vielleicht nachverhandeln, mehr Rechte geben den bestehenden Sponsoren, versuchen neue zu holen, schauen, wo liegt etwas drin, wo hockt man nicht im Garten des anderen. Du kannst ja nicht einfach irgendetwas 2-3 Mal verkaufen, wenn man seriös ist. Und ja, da wird es sicher noch eine harte Aufgabe sein für die FIFA, das Geld hereinzubringen.
Dazu kommt ein weiterer heikler Punkt. Die FIFA rechnet in den nächsten 4 Jahren mit Erträgen von insgesamt 6,5 Milliarden Dollar. Von dieser Summe ist aber erst 70% vertraglich gesichert. Auch das steht im Finanzbericht. Das rückt den geplanten Deal mit einem internationalen Finanzkonsortium in ein neues Licht. Mit den einmaligen Einnahmen von 25 Milliarden Dollar aus dem Verkauf der Vermarktungsrechte würde Infantino sein Geldversprechen an die Verbände zumindest kurzfristig sichern.
Info 3 gibt es in 24 Stunden wieder, dann mit der Spezialsendung zum Abstimmungssonntag mit Selbstbestimmungsinitiative, Hornkühen und Sozialdetektiven. Bis dann, verantwortlich heute waren Mario Sturni und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.